Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. Juli 2022, gleich dem 7. Mordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Mindestens 8 Tote bei Überschwemmungen in Teheran. Irans Außenminister fordert möglichst mehr Koordination der Vertretungen der Islamischen Republik im Ausland. Präsidenten der USA und Chinas sprechen über Taiwan. Xi warnt USA vor Spiel mit dem Feuer. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Mindestens 8 Tote bei Überschwemmungen in Teheran. Angaben des stellvertretenden Einsatzleiters der iranischen Hilfs- und Rettungsorganisation des Roten Halbmonds zufolge sind bei den Überschwemmungen in der Ortschaft Imamzadeh Dawood bei Teheran 8 Menschen ums Leben gekommen und 9 weitere verletzt worden. Morteza Moradipur, der stellvertretende Einsatzleiter der iranischen Hilfs- und Rettungsorganisation des Roten Halbmonds, wies am Freitag auf die neuesten Einzelheiten des Einsatzes der Streitkräfte und der Ausrüstung, die bei der Flut im Bezirk Khan der Ortschaft Imamzadeh Dawood in Teheran eingesetzt wurden, hin und sagte, 305 Einsatzkräfte waren am Rettungsarbeiten beteiligt. Der stellvertretende Einsatzleiter der iranischen Hilfs- und Rettungsorganisation des Roten Halbmonds teilte dazu weiter mit, 8 Verletzte wurden in die Notaufnahme gebracht. 8 Menschen starben bei diesem Vorfall. 1 Mensch wurde ambulant behandelt. 19 Menschen werden vermisst und 700 Menschen wurden an einen sicheren Ort gebracht. Irans Außenminister fordert möglichst mehr Koordination der Vertretungen der Islamischen Republik im Ausland. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hat den kulturellen Wandel, eine möglichst weitgehende Koordinierung zwischen den Vertretungen des Landes im Ausland in kulturellen Angelegenheiten und die Einhaltung der Vorschriften des Einsatzlandes im Ausland als 3 wichtige Grundsätze kultureller Ziele bezeichnet. Bei einem Treffen mit Kulturattachen der Islamischen Republik Iran im Ausland am Donnerstagabend sagte der Außenminister Hossein Amir Abdullahian, Politik, Wirtschaft, Sicherheit und Kultur sind kontinuierliche Bindeglieder, die die Ziele des Staatssystems im Ausland verwirklichen können. Amir Abdullahian wies dann auf die hohe Kapazität und die Stärke der iranischen Gemeinschaft im Ausland hin und unterstrich die Notwendigkeit, sich um die Iraner im Ausland zu kümmern. Die konsularischen, kulturellen und sozialen Angelegenheiten so weit wie möglich zu erleichtern und die zivilisierte Farsi-Sprache zu verbreiten, sei eine der gemeinsamen besonderen Aufgaben des Außenministeriums und der Organisation für Islamische Kultur und Kommunikation, hob der iranische Chefdiplomat hervor. Der iranische Außenminister bezeichnete außerdem die besondere Aufmerksamkeit des iranischen Außenministeriums auf die Wirtschaftsdiplomatie in den letzten 10 Monaten als eines der wichtigsten Aufgaben des außenpolitischen Apparats, schilderte den aktuellen Stand der Atomgespräche und fügte hinzu, das iranische Außenministerium bemüht sich um eine gute, starke und stabile Einigung. Amir Abdullahian sprach sich ferner für mehr Aufmerksamkeit auf die Stellung der persischen Sprache bei der Gestaltung der Identität der im Ausland lebenden Landsleute aus und betonte, dass das Außenministerium und die Organisation für islamische Kultur dazu einen wichtigen Beitrag leisten können. Präsidenten der USA und Chinas sprechen über Taiwan. Xi warnt USA vor Spiel mit dem Feuer. US-Präsident hat am Donnerstag Ortszeit ein gut zweistündiges Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen über Taiwan geführt. Das Weiße Haus gab bekannt, dieses Telefongespräch begann um 8.33 Uhr Washingtoner Zeit und endete um 10.50 Uhr. Nach Angaben des Weißen Hauses war das Telefonat Teil der Bemühungen der US-Regierung, die Kommunikation mit China aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Laut diesem Bericht sprach US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Telefon über Themen wie wachsende Spannungen um Taiwan, Handelsstreitigkeiten sowie Bemühungen, den bilateralen Wettbewerb zu kontrollieren. Xi warnte die Vereinigten Staaten in dem zweistündigen Telefonat davor, die Spannungen um Taiwan anzuheizen. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen, sagte Xi laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Er bekräftigte die chinesische Haltung zu Taiwan. China stelle sich entschlossen gegen jegliche Einmischung ausländischer Kräfte und werde niemals in irgendeiner Form Raum für eine Unabhängigkeit Taiwans lassen, hieß es dazu in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums. China sieht die Insel Taiwan als abtrünnige Provinz an, die mit Festlandchina wieder vereint werden soll. Biden betonte, an der Haltung der USA in der Taiwan-Frage habe sich nichts geändert. Grund für die Spannungen ist ein möglicher Taiwan-Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Das Misstrauen zwischen beiden Staaten hat sich weiter vertieft. Neben den äußerst schwierigen Handelsbeziehungen spielt dabei auch der Streit um den Status von Taiwan eine zunehmend größere Rolle. Saudischer Thronfolger auf Besuch in Frankreich. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist gestern Donnerstag zu Gesprächen mit dem französischen Staatschef in Paris eingetroffen. Vor einem Abendessen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Pariser Elysee-Palast mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gibt es Kritik am Gastgeber. Auch wegen des verheerenden Krieges im Jemen, wo Saudi-Arabien gegen die Houthi-Milizen kämpft, steht der Kronprinz in der Kritik. Französische Oppositionelle und Menschenrechtsgruppen haben Macrons Entscheidung kritisiert, einen Mann zum Abendessen in den Elysee-Palast einzuladen, von dem westliche Führer glauben, dass er den Mord an dem prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 angeordnet hat. Deshalb haben zwei Menschenrechtsorganisationen in Frankreich wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Klage gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eingereicht. Paris ist die zweite Station der EU-Reise des saudischen Kronprinzen seit der Ermordung des Journalisten vor fast 4 Jahren. Khashoggi, der eine Kolumne für die Washington Post schrieb, war Anfang Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf brutale Weise getötet worden. Der Besuch des saudischen de facto Herrschers in Paris erfolgt 2 Wochen nach dem Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Saudi-Arabien und seinen Gesprächen mit bin Salman. Die Rehabilitierung des mörderischen Prinzen wird in Frankreich wie in den USA mit realpolitischen Argumenten gerechtfertigt. Aber eigentlich überwiegen die Verhandlungen, seien wir ehrlich, sagte die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, auf Twitter vor dem Besuch von Prinz Mohammed. Callamard sagte, der Besuch des saudischen Kronprinzen in Frankreich und das Treffen mit Joe Biden ändern nichts an der Tatsache, dass er ein Mörder ist. Der Kronprinz war bereits am Dienstag nach Griechenland gereist und hatte dort Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis getroffen. Neuem US-Botschafter Einreise in Nicaragua verweigert. Die nicaraguanische Regierung hat den neuen amerikanischen Botschafter die Einreise verweigert. Am Donnerstag schickte der Außenminister von Nicaragua, Dennis Moncada, seinem US-Amtskollegen Anthony Blinken einen Brief und schrieb darin, die Regierung von Nicaragua widerrufe im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse und in Ausübung ihrer nationalen Souveränität die Einreiseerlaubnis des neuen amerikanischen Botschafters Hugo Rodriguez unverzüglich. Die nicaraguanische Regierung wertete die Äußerungen von Rodriguez am Donnerstag vor dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des US-Senats als Beispiel für aufdringliche und respektlose Äußerungen. Rodriguez nannte Nicaragua in seinen Äußerungen vor dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des US-Senats ein diktatorisches Land. Im vergangenen Mai ernannte Joe Biden Rodriguez zum US-Botschafter in Nicaragua, aber diese Ernennung muss noch vom nicaraguanischen Parlament genehmigt werden. Die Regierung von Daniel Ortega, dem Präsidenten von Nicaragua, ist ein entschiedener Gegner der imperialistischen und herrschsüchtigen Politik der Vereinigten Staaten. Durch Sanktionen und Unterstützung der Gegner der nicaraguanischen Regierung versucht Washington, die legitime Regierung dieses Landes zu stürzen, die einen anti-amerikanischen Standpunkt vertritt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. $40 Milliarden-Deal vom Gazprom mit den iranischen Partnern über die Ausbeutung von 8 Öl- und Gasvorkommen. $30 Milliarden-Ziel für die Ausweitung des iranisch-türkischen Handels. Dazu 25 Jahre Vertrag über Irangas für die Türkei. Und das alles, während gleichzeitig fortdauernde militärische Differenzen auf irakischem und vor allem syrischem Gebiet handfest ausgetragen werden. Wenn weltweit Politik so vernünftig gestaltet würde, wie unter diesen drei Präsidenten, alle drei hart betroffen von Washingtons unrechtmäßiger Imperialpolitik, dann könnte es allen Völkern weltweit besser gehen, sagt neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörsel in unserem Interview. Heute höre Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Warum wird dann dieses Treffen im Westen so negativ beurteilt? Als Begründung nennt die westliche Seite, ich meine damit die Europäer und die US-Amerikaner, dass Russland ein Land sucht, das selbst isoliert ist und weltweit isoliert sei. Also ist das ein Grund, um ein solches Treffen negativ zu beurteilen?
Naja, wir sehen ja, was die westliche Politik tatsächlich ist. Ich habe das gerade gestern in einem Interview nochmal in krassen Farben gemalt, was das eigentlich bedeutet, wenn Europa einen Normandie-Prozess aufsetzt mit vier Beteiligten. Da ist also der russische Präsident, dann kommt also deutsche Kanzler, französische Präsident und der Präsident der Ukraine. Die treffen sich nun alle vier und es geht immer im Hintergrund um diesen Minsk-II-Friedensprozess. Über Jahre hinweg treffen die sich, 7 Jahre lang. Und jedes Mal wird der russische Präsident von den westlichen Medien bei bloßem Erscheinen schlecht gemacht, wird Negatives über ihn behauptet. Und er hat ja auch gewaltige Lügenaffären, Abschuss MH17 über der Ukraine und solche Dinge über sich ergehen lassen müssen. Und gewaltige Lügenkonstruktionen, das ist ja unglaublich, was hier gegen Russland in den letzten Jahren gezielt aufgefahren ist, nach einem CIA-Putsch 2014 in Kiew. Also wie man erst einen Putsch arrangieren kann seitens Washington und dann einzelne NATO-Alliierte als Hilfstruppen da angeworben und wie soll man sagen, zum Dienst gepresst. Anders kann man das ja nicht sagen, denn Deutschland hat ja auch so ein Schicksal gehabt. Merkel musste da positiv für Washingtons Sicht Eingreifen beim Putsch auf dem Maidan und hat da mitgeholfen. Und das ist garantiert gegen die deutschen Interessen, sowas zu machen. Wie die ganze Politik, die jetzt passiert in Europa und weltweit gegen die deutschen Interessen läuft, aber besonders gegen Russland, ist das 100% gegen deutsches und europäisches Interesse. So, dass diesen Exkurs mache ich nur, damit man mal sieht, auf was für eine, Entschuldigung, völlig verrückten Grundlage wir hier Kritik an einem hervorragenden, konstruktiven Treffen dreier Staaten in Teheran haben. Das sind Leute, die fahren ihre eigenen Länder, ihre eigenen Menschen, ihre eigene Wirtschaft an die Wand. Und im Minsk-Normandie-Prozess hat Putin sich 7 Jahre lang irgendwelche dummen Sprüche anhören müssen, dass Kiew nicht den allerersten Schritt im Minsk-II-Abkommen erfüllt, nämlich sich persönlich mit den entsprechenden Verantwortlichen der selbsternannten Republiken im Donbass, Lugansk und Donetsk an einen Tisch zu setzen und die anstehenden Probleme zu lösen. Da geht es um Wahlen dort und da geht es dann schließlich und endlich um die Übergabe der Grenzkontrolle, nachdem es da Wahlen gegeben hat und die über ihr weiteres Schicksal auch selbst bestimmen dürfen und so etwas, wie es das internationale Völkerrecht vorschreibt, das ja offenbar Europa und USA, die NATO und andere nur dann anerkennen wollen, wenn es ihnen direkt nützt und in die Karten spielt. Ansonsten gilt das alles gar nicht. Also man kann mit dem Kosovo die dollsten Sachen anstellen, aber sollte irgendein anderes Volk auf den Gedanken kommen, es wollte ähnliche Sachen anstellen, dann ist das absolut ein Verbrechen, kann man nicht anerkennen und so weiter und so weiter. Ist also nur noch lächerlich, was hier passiert. So, diese lächerlichen, Entschuldigung, historisch lächerlichen Figuren, denn die Bedrohung, die ausstrahlen mit ihren Atomwaffen und einer Führungsmacht USA, die aus Washington an der amerikanischen Bevölkerung vorbei regiert wird, und richtet weltweit kriminellen Terror an. Das sind ja die Tatsachen, die mokieren sich jetzt über dieses Treffen. Also ich habe schon das Gefühl, wie soll man sagen, die drei Herren sitzen da in einem Haus, draußen herum heult die westliche Verbrecherbande, drinnen besprechen sie friedliche Einigungen, wirtschaftlichen Fortschritt, alle die Dinge, die sich, ich will mal sagen, die europäischen Völker allmählich in außerordentlicher, dringlicher eine erwünschen von ihren Führungen, die werden da in Teheran eingerührt. Und das wird nun von hier kritisiert. Das ist pervers. So geht Politik pervers.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Liebe Hörerfreunde, Sie hören eine weitere Folge aus unserem Reisejournal. Wir wandern heute nach Khorasan-e-Razavi, Heimatstadt der Zivilisation und großen Wissenschaftlern und Dichtern wie Ferdowsi. Die Provinz glänzt wie ein Juwel unter den Provinzen in Iran, denn die Grabstätte von Imam Reza, gegrüßt sei er, liegt in dieser Provinz. Die Provinz Khorasan-e-Razavi liegt im Nordosten Irans. 2004 wurde Gesamt-Khorasan in 3 getrennte Provinzen aufgeteilt. Khorasan-e-Razavi umfasst eine Fläche von 127.432 Quadratkilometer. Im Norden grenzt sie an Turkmenistan, im Nordosten an Nord-Khorasan und im Osten an Afghanistan. Im Süden liegt Süd-Khorasan und im Westen Yazd und Semnon. Zentrum der Provinz ist die heilige Stadt Mashhad, die 970 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Wichtige Städte in der Provinz sind Neshabur, Sabzewar, Kashmar, Turbat-e-Jam und Sarachs. Geografisch ist die Provinz im südlichen und nördlichen Teil aufgeteilt. Im Norden liegen ertragreiche Weiden- und Agrarländer, auch geeignet für die Tierzucht und Haltung. Der südliche Teil ist eher Wüstengebiet mit kleinen Sträuchern und nur wenigen Pflanzen. Hier befinden sich einige Gebirgsketten, Hezar Masjid und Binalud sind höher und länger als andere Gebirgsketten. Die Provinz befindet sich klimatisch in einer gemäßigten Region, die dennoch wechselhaft ist. Die Temperatur steigt vom Norden Richtung Süden, der Niederschlag verringert sich. In verschiedenen Teilen der Provinz sind die klimatischen Bedingungen anders. An den Berghängen herrscht ein gemäßigtes Halbwüstenklima vor, südlichere Gebiete werden zunehmend warm und trocken. Regionen wie Ruchan, der Süden von Binalud, die Anhöhen von Hezar Masjid und ein Teil von Mashhad genießen ein gemäßigtes Gebirgsklima. Der höchste Punkt in der Provinz ist der Binalud-Gipfel mit 3615 Metern. Der niedrigste Punkt liegt auf dem Sarachs-Weidenland mit 299 Metern über dem Meeresspiegel. Ballungszentren in Khorasan-e-Razavi sind Tus, Neshabur und Sabzewar, die über einen historischen Hintergrund verfügen. Sowohl in der vor- als auch nachislamischen Zeit haben sie in der Geschichte und Kultur Irans eine besondere Rolle gespielt. Die Menschen sprechen Türkisch, Persisch und Kurdisch in verschiedenen Dialekten. In Mashhad und eigenen südlichen Städten gibt es auch arabischsprachige Bürger. Khorasan-e-Razavi ist der wichtigste Lebensraum im Osten Irans. Dort konzentrieren sich die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten in der Region. Die heilige Grabstätte von Imam Reza sowie die benachbarten Länder Turkmenistan und Afghanistan und der religiöse Tourismus haben den Handel und strategische Themen gefördert. Handwerk und Agrarprodukte zählen seit jeher zu den Haupterzeugnissen, dementsprechend machen Produkte wie Weizen, Safran, Berberitzen, Rosinen und Tierhäute einen Großteil des Provinzexports auf nationaler Ebene aus. Gute Agrarerde und die großen Wasserressourcen ermöglichen den Anbau von Produkten, die kalten und warmen Klimazonen gedeihen, wie zum Beispiel Nüsse, Mandeln, Birnen, Pistazien, Datteln und Zitrusfrüchte. Khorasan birgt zudem zahlreiche historische Werke in sich, laut Denkmalschutz insgesamt 903 Werke. Grabstätten sind die zahlreichsten unter ihnen, die stellen den Architekturstil der Provinz dar. In diesen Bauwerken sind religiöse und beliebte Persönlichkeiten im Laufe der Zeit bestattet worden. Sie umfassen Mausoleen, Moscheen, Schulen, Bibliotheken, Karawansereien, Wasserspeicher, Gebetsstätten und dergleichen. Der Ausbau solcher Komplexe steht im direkten Zusammenhang mit der Verbreitung der Religion, der Würde und dem Rang des Bestatteten sowie dem Kunst und Architektur des Bauwerkes. Manche dieser Grabstätten haben eine entscheidende Rolle bei der Entstehung einer Stadt gespielt. Dort haben sich religiöse, politische, wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten konzentriert. Der Ostonirots Razavi-Komplex ist in der islamischen Welt von hohem Ansehen. Dort wurde Imam Reza beigesetzt. Die Provinz Khorasan-Razavi hat sich als größtes Ziel für religiösen Tourismus etabliert. Dort sind beispiellose Architekturwerke vereint, die neben anderen Bauwerken die Provinz neben seinen spirituellen Attraktionen auch noch historischen und architektonischen Reiz verliehen haben. Sehen wir uns aus diesem Anlass die Stadt Mashhad etwas näher an. Im Jahr 202 im Mondkalender entstand an dem Ort, wo Imam Reza beigesetzt wurde, an einem Vorort der Stadt Tus im Kreis Sanawat, der Kern der heutigen Stadt Mashhad. Im 7. Jahrhundert wurde Tus von den Mongolen zerstört, die Bevölkerung strömte nach Mashhad und so blühte und wuchs die Stadt, die zunächst nur eine Grabstätte im Dorf Sanawat Nuran war. Schauen wir uns zunächst Tus an. In Nationalepen wird Tus vom mythologischen König Jamschid errichtet. Die Erneuerung und Erweiterung wird dem Recken und iranischen Feldherren Tus zugesprochen. Die Stadt existierte schon während der Sassaniden. Zur Zeit des dritten Kalifen wurde sie von den Arabern erobert und den islamischen Ländereien annektiert. 421 im Mondkalender gewannen die Seldschuken nach und nach immer größeren Einfluss in Chorasan, bis Malik Shah 465 Tus seinem weisen Minister Khaje Nizamul-Mulk überließ. 548 eroberte die Sippe Rus nach und nach alle großen Städte in Chorasan, nachdem sie Sultan Sanjar den Seldschuken besiegte. Die besondere und sensible Lage von Tus führte dazu, dass sie von den Ilkhanen bis zu den Temuriden immer wieder von verschiedenen Herrschern erobert wurde. 791 im Mondkalender wurde eine Rebellion blutig niedergeschlagen und die Bürger hingerichtet. An den Stadttoren häuften sich die Leichen zu Türmen. 807 bestieg Shahrukh Mirza, Sohn von Amir Temur, den Thron. Danach erlebte Tus Blüte und Expansion. Mashhad gewann ebenfalls ab dieser Zeit immens an Bedeutung. Die Herrscher der Temuriten und besonders Boysunrur Mirza widmeten ihre Aufmerksamkeit Mashhad und der Grabstätte von Imam Reza. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts wird dann die Stadt Tus nicht mehr erwähnt. Sie findet eigentlich nur noch als Vorort von Mashhad Erwähnung. Ab dem 4. Jahrhundert hat es keine großen Entwicklungen mehr in Tus gegeben. Die Bürger zogen nach und nach nach Mashhad um. Von Tus sind nur Ruinen übrig geblieben. Das neue Tus findet seinen Ruhm heute wegen der Grabstätte des iranischen Dichters Ferdowsi. Das heutige Mashhad ist fest mit altem Tus verbunden. Die Entwicklungen der letzten Jahrhunderte gingen von der Grabstätte Imam Rezas aus, sodass sie heute zu einem der größten Wallfahrtsorte der Schiiten und sogar der Sunniten geworden ist. Das heutige Mashhad ist eine große, bekannte und wohlentwickelte Stadt unter iranischen Städten und islamischen Ländern. Neben dem heiligen Mausoleum von Imam Reza sind noch andere Sehenswürdigkeiten dort vorhanden, denen wir uns in den nächsten Sendungen widmen werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Reza Ruhbakhsh mit dem Titel Magzar o Magzar.
غصه می میرم مرا مگذار و مگذر دلگیر دلگیرم از غصه می مرا مگذار و مگذار
بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر دنیا گردم اما در بند تقدیرم در بند تقدیرم مرا مگذار و مگذر
دل میگیرم از غصه میگیرم مرا مگذار و مگذر
مرا مگذار و مگذر.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte. Islamkenner sagen, eines der Geheimnisse des Islams besteht darin, dass er auf einen Weg ruft, welcher vom gesunden Menschenverstand begrüßt wird. Zum Beispiel gehört die Wohltätigkeit zu den moralischen Tugenden, die die Vernunft befürwortet. Gott hat im Heiligen Koran sehr oft davon gesprochen, den anderen Gutes zu tun. Wir sehen, dass im Vers 26 der Sure Yunus wie folgt steht: Diejenigen, die Gutes taten, haben das Beste und ein Übermaß an Lohn zu erwarten. Weder Trübung noch Erniedrigung wird auf ihrem Gesicht liegen. Sie werden Bewohner des Paradieses sein und ewig darin weilen. Die Wirkung guter Taten macht sich in guten menschlichen Beziehungen und dem freundlichen Umgang miteinander bemerkbar. Ganz automatisch fühlen sich alle jemanden, der Gutes tut, zugeneigt und entfernen sich von jemanden, der Schlechtes tut und verbreitet. Wenn jemand dauernd gegen die Regeln des Guten verstößt, liegt es daran, dass sich unliebsame Eigenschaften in ihm entwickelt haben. Schlechte Eigenschaften verhindern die guten Werke an den anderen und verhindern auch, dass der Mensch den anderen für ihre guten Werke Dankbarkeit erweist. Es gibt verschiedene Arten von guten Werken. Jeder nützliche Dienst an den anderen oder der Gesellschaft, die Bemühung um Fortschritt und Aufbau, um Erhöhung des Wissensniveaus von anderen oder um die Beantwortung der Bedürfnisse von Entbehrenden sind Formen der Wohltätigkeit und der guten Taten. Einmal überreichte eine unfreie Imam Hassan eine Blume. Daraufhin schenkte der Imam ihr die Freiheit. Die anderen wunderten sich und fragten: Verdient ein Blumenzweig eine solche große Belohnung? Da verwies der Imam auf den Vers 86 der Sure Nisa, die Frauen, indem er zitierte: Immer wenn euch jemand begrüßt, so erwidert mit einem besseren Gruß. Heute wird die Frage des Lobes und der Dankbarkeit im Rahmen der Richtlinien für ein gutes Management gesehen. Bei einem gelungenen Management werden verantwortungsbereite Personen gelobt. Die Würdigung ihrer Taten stärkt die Arbeitsmoral. Und wenn Hilfsbereite angespornt werden, so ist dies eine Anregung für potenzielle Wohltätige zu fruchtbaren Aktivitäten. Wenn eine gute Tat gewürdigt wird, bedeutet dies, dass diese Tat Anerkennung findet. Imam Ali nennt hinsichtlich des Nutzens der Würdigung und Dankbarkeit gegenüber anderen zwei Punkte. Auf diese zwei Punkte weist auch heute die Psychologie hin. Imam Ali macht seinen nahen Helfern Maulik Ashtar auf Folgendes aufmerksam: Sprich immer gut über diejenigen, die im Dienste deines Regierungssystems stehen, ob sie nun zum Heer gehören oder nicht. Zeige ihnen deine Dankbarkeit. Denke an die wichtigen Dinge, die sie getan haben, und gib sie bekannt, denn es bringt zweierlei Nutzen, ihnen zu danken. Erstens werden diejenigen angespornt, die den Mut haben, diese Dinge zu tun, denn dein Dank gibt ihnen Ansporn, ihr Werk fortzusetzen. Außerdem werden diejenigen, die diese Angelegenheiten nicht beachten, ermuntert, auch etwas zu unternehmen und tätig zu werden.
Sajjad beschreibt in einem Abschnitt seiner Rechtsabhandlung sowohl das Recht auf Wohltaten als auch die Bedeutung der Dankbarkeit gegenüber den Wohltätigen. Er sagt: Das Recht desjenigen, der dir Gutes getan hat, besteht darin, dass du ihm dankbar bist und immer seine gute Tat in Erinnerung behältst und mit guter Rede seinen Ruf als Wohltätiger verbreitest und in deinem aufrichtigen Gebet zu Gott an ihn denkst. Wenn du dies getan hast, hast du deine Aufgabe, insgeheim und offen zu danken, erfüllt, und wenn es dir möglich ist, so begleiche es ihm durch eine Tat. Wenn dies nicht möglich ist, so warte immer auf die Gelegenheit, dass du es wieder gut machen kannst. Imam Sajjad betrachtet es als ein Recht des Wohltätigen, dass der, der eine Wohltat erfuhr, ihm seine gute Tat lohnt. Bei der ersten Gelegenheit mit einer eigenen Wohltat, ebenso wie durch ein Gebet für ihn oder damit, dass er den anderen über seine guten Taten berichtet. Er möchte, dass jemand, der eine Wohltat erfährt, dies zu schätzen weiß. Ein dankbarer Mensch muss sowohl den Segen als auch den, der ihm etwas Gutes zuteilkommen lässt, schätzen, um würdig danken zu können. Gutes Werk, für das die Menschen Mensch ebenso dankbar sein müssen, ist das gute Werk der göttlichen Botschafter an ihnen. Die göttlichen Gesandten haben durch ihre Rechtleitung das beste Werk an den Weltbewohnern erbracht. Gott hat in seiner Barmherzigkeit die lautesten Menschen zu Propheten bestimmt, damit sie die Menschen zu Wohl und Glück leiten und sie aus der Unwissenheit und dem Unrecht befreien. Diese liebevollen Lehrer haben, ohne irgendwelche Erwartungen zu stellen, die Menschen auf den rechten Weg gerufen und geführt. Durch Weisheit, Wissen und ihren hohen Charakter haben sie die Saat der Spiritualität, der Moral und des Wissens unter die Menschen gestreut und viele Menschen veredelt. Deshalb besitzen sie viele Rechte gegenüber der Menschheit. Als der Prophet in Medina eintraf und die Grundlagen für eine islamische Regierung legte, wollten die Ansar, das waren die Muslime in Medina, dem Prophet Gottes von ihrem Besitz schenken, damit er es für die Lösung der Probleme der Gesellschaft verwendet. Da kam der Vers 23 der Sure Shura auf den Propheten herab, in dem es heißt: Prophet, sag, ich möchte von euch keinen Lohn für meine Botschaft, außer dass ihr die Angehörigen aus meinem Hause liebt. Zweifelsohne ist die Lenkung der Menschen auf den Weg des Glücks das größte Werk und die beste Wohltat an der menschlichen Gesellschaft. Die Koranausleger betrachten die Freundschaft zum Haus des Propheten deshalb als eine geeignete Antwort auf die guten Werke Hazrat Mohammeds, weil diese reinen unter seinen Nachkommen seinen Weg fortsetzen. Die aus dem Hause des Propheten wie Imam Ali, Imam Sajjad und Imam Sadr leiten genauso wie der Prophet die Menschen zu Recht und Wahrheit und verbreiten die Moral des Guten und Tugenden unter ihnen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.